Deutschlandfunk Kultur Interview.
70 Jahre ist die NATO geworden, ein Anlass zum Feiern, aber nicht so richtig. Eigentlich ist das Militärbündnis ja eine Erfolgsgeschichte. Hat sich diese Geschichte nur schlicht und einfach überlebt?
Ja, wenigstens verschlucken sie sich etwas am Erfolg. Aus der eigenen Perspektive ist das Ziel ja völlig aufgegangen. Als Verteidigungsbündnis, der Verteidigungsfall ist gar nicht eingetreten, musste nicht eintreten, weil das Bündnis stark genug ist. Ich glaube, der letzte große Erfolg war natürlich, dass die Länder der ehemaligen Sowjetunion, Polen und so weiter, dann unbedingt beitreten wollen, um sich gegen den russischen Bären zu schützen. Und jetzt ist aber natürlich die Frage, was man mit so einem großen Bündnis machen soll, das dann beinahe zu groß ist, um in den eigentlichen Konfliktfällen, die jetzt eintreten, also zum Beispiel Krimkrise, Syrien und so weiter, dann eigentlich nicht mehr agieren kann, weil sie den Kriegsfall eigentlich nicht wollen und nicht wollen sollten.
Vor dem Blick voraus werfen wir erstmal kurz einen Blick zurück in die Geschichte der NATO. Das macht Astrid Korall, unsere Korrespondentin in Brüssel.
Als die NATO 1955 auch die Bundesrepublik einbindet, wird als Reaktion der Warschauer Pakt gegründet. Es folgen Jahrzehnte der Krisen, der leichten Entspannung auf der einen und neuen Bedrohungen auf der anderen Seite. Die Sowjetunion stattet ihre Streitkräfte mit modernen nuklearen Mittelstreckenraketen aus. Es kommt 1979 zum NATO-Doppelbeschluss. Hunderttausende treibt er auf die Straße. Erst mit Gorbatschow ändern sich die Ost-West-Beziehungen. In Berlin fällt 1989 die Mauer, die Sowjetunion zerfällt und für die NATO beginnt eine neue Zeitrechnung. Besonders das Eingreifen der NATO im Kosovo-Konflikt 1999 ist sehr umstritten, fehlt auch ein Mandat der Vereinten Nationen. In den folgenden Jahren ist die Allianz auch in vielen anderen Ländern außerhalb des Bündnisgebietes im Einsatz, vor allem in Afghanistan, aber zum Beispiel auch in Libyen.
Und da knallt es ja gerade wieder. Stefan Grosepart, was die NATO derzeit auch prägt, ist eine Auseinandersetzung ums Geld. Viel Geld. Zugesagt sind für die Zukunft 2% des Bruttoinlandsproduktes für den Militärhaushalt von den Mitgliedsländern und die meisten Staaten sind davon noch weit entfernt. Deutschland gehört ja dazu. Machen wir uns das zu einfach oder zu billig mit der Sicherheit?
Das ist eine schwierige Frage. Natürlich ist es inzwischen, weil die Waffensysteme so alt sind, so, dass wir auf jeden Fall auch sozusagen die Verteidigung auf einem aktuellen Stand halten müssen. Und die Nachrichten, ich kenne mich da selber natürlich jetzt nicht so besonders gut aus, scheinen aber zu signalisieren, dass große Teile der Waffensysteme in der Bundesrepublik nicht voll einsatzbereit sind. Und das ist natürlich dann unsinnig. Also man muss offenbar investieren. Die Bundesrepublik ist jetzt so alt, dass viele Teile der Infrastruktur und eben auch der Verteidigung renoviert werden muss. Und das ist für uns jetzt ein neuer Schritt. Das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, das ist das, was uns Mühe macht, gedanklich noch zu fassen, dass wir jetzt reinvestieren müssen. Ansonsten ist aber natürlich die Frage, ob wir jetzt als NATO insgesamt den Vorgaben von Trump folgen müssen. Das leuchtet mir jetzt gar nicht so ein. Eine Frage ist eben, was eigentlich die zukünftigen Aufgaben der NATO sind und ob die eben einen so großen Militäretat und eine so große Militärmacht eigentlich darstellen müssen. Ich finde, man muss eben nochmal über die Aufgaben des Verteidigungsbündnisses genau diskutieren. Und wenn man es zu einem Verteidigungsbündnis macht und was die Frage ist, die Sowjetunion jetzt, die Russland jetzt nicht weiter aufrüstet, was sie ja im Moment tun, das ist natürlich eine Gefahr. Und wenn man hofft, dass China im Moment militärisch nicht aktiv wird, das ist auch eine Gefahr, dann braucht man keinen so großen Verteidigungshaushalt.
Also die Welt ist ja komplizierter geworden. Warschauer Pakt ist weggefallen. Sie haben jetzt China angesprochen, Russland angesprochen, die USA mit Trump. Die NATO ist ja nicht nur ein Militärbündnis, sondern auch ein politisches Bündnis. Sprengt Trump das gerade durch sein America First?
Ja, ich meine, auf jeden Fall hat er da klaren Führungsanspruch. Also einerseits will er eben American First, aber gleichzeitig gibt er allen NATO-Partnern was vor. Das ist nicht besonders fair. Wenn es ein Bündnis ist, dann muss es gemeinsam beschlossen werden. Er diktiert ja irgendwie die Terms. Das scheint nicht richtig zu sein. Gleichzeitig ist eben aber von seiner Seite auch keine richtige Strategie zu sehen, was er eigentlich mit den Bündnispartnern vorhat, weil es eben nicht so aussieht, als ob er eben tatsächlich findet, dass es eine Westallianz Allianz ist. Das aber was nochmal, was eigentlich jetzt die zukünftige Strategie, die zukünftige politische Ausrichtung sein soll. Sie haben mit Recht gesagt, es ist eben auch ein politisches Bündnis. Und genau über diese Politik müsste jetzt eigentlich viel offener debattiert, nicht gestritten, aber debattiert werden. Und ich sehe noch keinen richtigen sich abzeichnenden Konsens.
War die Osterweiterung ein Fehler, weil Russland sich bedroht fühlte einerseits, obwohl es ja mindestens in der Ukraine selbst der Aggressor ist und sich die Halbinsel Krim einfach einverleibt hat?
Ja, schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, es war richtig. Die Länder haben ein berechtigtes Interesse gehabt, geschützt zu werden davor, dass sozusagen imperialistische Machtträume in Russland wieder erstarken. Und dass sie wieder erstarken, haben wir eben an der Krim gesehen. Gleichzeitig hat es natürlich die Russen sehr verärgert, dass die NATO praktisch bis an ihre Grenze, nicht genau, weil die Ukraine ja nicht dazugehört, aber trotzdem, klar, das ist auch eine Bedrohung gewesen für die.